Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Hallo Anna.
Hallo Isi.
Der Oscar für die beste Hauptdarstellerin, der ging ja in diesem Jahr an Frances McDormand für Three Billboards Out of Ebbing, Missouri. Und da warst du dir ja auch im Vorhinein schon sehr sicher, dass das so kommen würde. Aber Margot Robbie war auch für ihre Rolle nominiert, und zwar der Tonya Harding in I, Tonya. Glaubst du, sie hätte eine faire Chance auf den Oscar gehabt, wenn sie nicht so unglaublich harte Konkurrenz gehabt hätte?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, das Darstellerrennen in diesem Jahr, wenn man mal Meryl Streep außen vor lässt, die einfach jedes Jahr nominiert ist, ist natürlich immer hart umkämpft. Frances McDormand war einfach nochmal eine Kategorie größer. Es ist auch hier in dem Fall tatsächlich Margot Robbies erste Oscar-Nominierung überhaupt. Der Film war insgesamt für 3 nominiert und er hat ja auch einen bekommen, nämlich Allison Janney als Tonya Hardings Mutter. Und das war eine Auszeichnung, die ich auch wirklich vorher schon mit Blut hätte unterschreiben wollen, dass das tatsächlich passiert, weil dieser an schillernden Persönlichkeiten nicht armer Film natürlich mit der Mutter von Tonya Harding nochmal eine ganz eigene Figur präsentiert, die eigentlich auch ihren eigenen Film verdient hätte, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Und der Film generell, was sagst du dazu?
Ja, der Film ist eigentlich ein Biest von einem Film, der genauso exzentrisch daherkommt wie das Leben seiner Hauptdarstellerin und gerade auch deswegen für mich so herausragend ist. Es ist ein ungewöhnliches Biopic, die Geschichte von Tonya Harding, bei uns in unserer Generation vielleicht gar nicht so bekannt. Deswegen vielleicht auch nochmal 1-2 Worte zur Geschichte, die tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht, auch wenn Margot Robbie das am Anfang, als sie das Drehbuch das erste Mal las, kaum glauben wollte. Denn die Eiskunstläuferin Tonya Harding war 1994 in einen der größten Sportskandale der amerikanischen Geschichte verwickelt, weil ihr Ehemann einen Schlägertrupp organisiert hat, der ihrer direkten Konkurrentin Nancy Kerrigan bei den amerikanischen Meisterschaften das Knie zertrümmern ließ und sie so zu den Olympischen Spielen reisen konnte, auch wenn sie da abgeschlagen, ich glaube, auf dem 8. Platz gelandet ist. Und der Film pickt sich so ein bisschen die Rosinen aus dem Leben von Tonya Harding, und von diesen Rosinen gibt es sehr, sehr viele. Da ist zum einen die exzentrische Mutter, die sich schon als Kind aufs Eis gestellt hat und ja, mit Zigarette und Alkohol in der Hand wirklich getriezt hat. Sie durfte nicht runter, noch nicht mal zum Pinkeln. Dann gab es den vertrottelten Ehemann, der nicht nur das Attentat in Auftrag gegeben hat, sondern auch das ein oder andere Mal die Hand gegen Tonya Harding erhoben hat. Und dann Tonya Harding natürlich selbst, die aus ihren einfachen Verhältnissen kommt, in dieser schillernd glitzernden Welt des Eiskunstlaufs immer wieder angeeckt ist. Und der Film, der bricht mehr oder weniger mit allen Konventionen, die es normalerweise bei so einem klassischen Biopic gibt, denn er erzählt nicht linear. Die Charaktere kommentieren mehr oder weniger die Handlung, brechen mit der Kamera als vierte Wand. Es gibt so gefakte Interviews mit den Figuren, sodass der Film einen dokumentarischen Charakter hat, wobei das natürlich im Mockumentary-Style gehalten ist. Und ja, keiner im Film ist wirklich Sympathieträger. Harding selbst, sie spricht von sich selbst ironisch als White Trash Redneck. Und dennoch schafft der Film es tatsächlich, sie nie vorzuführen, sondern auf eher faszinierende Art und Weise, in Anführungsstrichen würdevoll, von ihrem Untergang zu erzählen. Also für mich, das ist I, Tonya der Film in dieser Woche, den man unbedingt sehen muss.
Und Margot Robbie war ja auch selbst als Produzentin beteiligt, ne?
Ja, das ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Sie hat auch eine eigene Produktionsfirma entwickelt, eigene Stoffe. Also dieser Rollenwechsel, das machen immer mehr Schauspieler.
Gehen wir mal weiter zu Pacific Rim Uprising, der Fortsetzung von Pacific Rim 2013 kam. Der mochtest du Teil 1 denn überhaupt, Anna?
Ich kann mich, um ehrlich zu sein, an Teil 1 nicht mehr so richtig erinnern, außer dass ich ihn irgendwie fatalerweise im Flugzeug gesehen habe, auf so einem kleinen Bildschirm, was bei so einem Film natürlich ein absolut großer Fauxpas ist. Aber Pacific Rim ist ja mehr oder weniger ein absoluter Schrotthaufen, und da steht die Fortsetzung dem ersten Teil eigentlich in nichts nach.
Okay, also was kann denn Teil 2, was Teil 1 vielleicht nicht konnte?
Es ist so ein bisschen das Motto natürlich höher, schneller, weiter und noch sinnloser, denn ich wage es, traue es gar nicht auszusprechen, dass dieser Film auch nur ansatzweise eine Handlung haben könnte. Es geht natürlich um Kajus, die durch einen Breach im Pacific graben, also durch diesen Pacific Rim, auf die Erde kommen und die Menschheit auslöschen wollen, und es riesengroße Robotermaschinen braucht, die von Menschenhand gesteuert werden, sogenannte Jäger, um diese Monster zu besiegen. Der Film spielt 10 Jahre nach Teil 1, eigentlich gerade eine Friedensphase, aber weil es einen wild gewordenen Wissenschaftler gibt, kommen dann doch wieder ein paar dieser Monster auf die Erde und richten Unheil an. Und dieser Film hat mehr oder weniger nur so Handlungsfetzen, damit die Schauspieler auch mal mehr als einen Satz sagen dürfen. Das passiert aber relativ selten. Ansonsten ist das wirklich wie so ein Setzbaukasten. Es gibt den sympathischen Underdog, gespielt von John Boyega. Das ist der Stormtrooper Finn aus Star Wars, der ein junges Mädchen an seiner Seite hat, damit er nicht alleine kämpfen muss. Es gibt Scott Eastwood als etwas ernsteren Soldaten, Söldner, der auch noch versucht, hier eine möglichst gute Figur zu machen. Es gibt sehr, sehr viel Robotermüll. Die Kampfszenen sind schon spektakulär, in so einer Mischung aus, wenn ein Transformer auf Godzilla trifft. Das Ganze ist angesiedelt in exotischen Städten in Asien, also Shanghai und Hongkong, um hier dann auch noch so ein bisschen den asiatischen Markt zu bedienen, die auf solche Filme sehr, sehr stehen. Denn da liefen die Transformers-Filme ja auch besser als bei uns. Aber ja, der Film ist, man kann ihm das eigentlich gar nicht vorwerfen, dass er das geworden ist, was er geworden ist, denn er wollte auch genau das werden, nämlich trashiges Popcorn-Kino oder, wie ich sagen würde, einfach nur ein riesiger Haufen Filmschrott.
Zu guter Letzt hast du ja noch eine Fortsetzung mitgebracht. Willkommen bei den Stieß geht in die nächste Runde und zwar diesmal nach Paris. Die Stieß in Paris heißt der Film. Ich habe den ersten Film selber nicht gesehen, aber ich erinnere mich noch genau, dass mein Vater damals im Kino war und der sagt, ja, ist total lustig. Wie sieht's beim zweiten Film aus?
Ja, da ist dieses total lustig leider überhaupt nicht mehr lustig, sondern mehr oder weniger unlustig. Es ist das altbewährte Rezept, Dani Bohm als Regisseur und Hauptdarsteller, der hier aber auch keine Rolle aus Willkommen bei den Stieß weiterspielt, sondern eigentlich einen komplett neuen Handlungsstrang erzählt. Eben ein Mensch aus der französischen Provinz, aus dem Norden Frankreichs mit diesem lustigen Stieß-Dialekt, der in Paris sich ein neues Leben aufgebaut hat, als Architekt mit einer wunderschönen Frau, mit einem wunderschönen Haus und natürlich dem Hochdeutsch bzw. dem Hochfranzösisch als Sprache und er verleugnet seine Vergangenheit, er verleugnet seine Herkunft, er verleugnet seine Familie, irgendwann steht die Sippe vor der Tür und er nimmt dann das Chaos seinen Lauf, weil er durch einen unglücklichen Autounfall, weil sein Schwiegervater ihn anfährt, auf den Kopf fällt und gefühlt wieder 14 ist, die alten Gefühle für seine Jugendliebe, die jetzt dummerweise mit seinem Bruder verheiratet ist, wieder hochkommen und er auch einfach wieder Stieß spricht, also in diesen Dialekt zurückgefallen ist und die Szene, in der er bei einem Logopäden ist und versucht, diesen Dialekt wieder loszuwerden, ist dann auch schon die lustigste Szene im ganzen Film. Ansonsten ist das einfach so ein Film, eine austauschbare Familiengeschichte, in der Welten aufeinandertreffen und die mit Stereotypen spielen. Auf der einen Seite die dümmliche Verwandtschaft vom Land und dann auf der anderen Seite diese Arzi-Fazi-Künstlerfamilie aus der großen Stadt, die Deppen, die sich nicht zu benehmen wissen und die reichen Schnösel, die sich in ihrer eigenen Küche nicht auskennen, weil sie immer entweder essen gehen oder für sich kochen lassen. Der Film spielt ein ganz kleines bisschen mit dem Sprachwitz, das war bei Willkommen in den Stieß ja wirklich fulminant, das hat auch in der deutschen Synchronfassung damals vor 10 Jahren funktioniert und das ist ja auch ein Grund, warum der Film dann am Ende über 10 Millionen Zuschauer hatte. Wenn man jetzt den ersten Film noch nicht kennt, würde ich sagen, am Wochenende, wenn das Wetter so bleibt, wie es heute in Berlin ist, dann einfach den Film zu Hause auf dem Laptop gucken, entweder auf DVD ausleihen oder gucken, ob der bei irgendeinem Streaming-Anbieter ist und die Stieß in Paris einfach im Kino überspringen, denn da hat man nicht wirklich viel was gewonnen, wenn man dafür raus in die Kälte geht.
Willkommen bei den Stieß Pacific Rim 2, vor allem aber I, Tonya, ein Film, den man auf jeden Fall im Kino gesehen haben sollte, starten heute in den Kinos. Anna Wollner hat uns eingeweiht. Danke, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.